Datendurchblick, der Podcast.
Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irit Nachtigall
und Katharina Schüler. Guten Morgen, Katharina. Ich war jetzt gerade auf einem großen Kongress, mein Lieblingskongress der Welt, der früher hieß er ECCMID, jetzt heißt er ESCMID Global. Ganz toller Kongress der Infektiologen, Mikrobiologen und Krankenhaushygieniker oder Infection Prevention Menschen verbindet. Immer wieder eine große Inspiration. Und da bin ich wieder mal über etwas gestolpert, was ich nur so halb verstehe und was ich gerne besser verstehen würde. Und zwar sind das sogenannte ROC-Kurven. Das nutzen wir Mediziner ja gerne, um zu erklären, ob ein Score jetzt gut funktioniert, um zu diskriminieren zwischen zwei Dingen oder nicht. Und dann hat man so ein Quadrat praktisch, ergeht eine Linie, die schneidet das praktisch in zwei Dreiecke. Und je weiter weg die Kurve sozusagen nach links oben geht, wenn man sich das als Bild vorstellt, desto besser sagt man, diskriminieren diese ROC-Kurven oder desto besser diskriminiert der Score. Also es ist ein Maß für die Diskriminierungsqualifikation. Wie kommt das? Was muss ich darunter jetzt genau verstehen?
Ja, das Ganze ist ein Diagramm. Die ROC-Kurve ist ein Diagramm, das dir in einem Bild zeigt, wie viel falsch positive und wie viel richtig positive Treffer du kriegst, wenn du deinen Score anwendest, um eben zu unterscheiden zwischen beispielsweise Menschen, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen oder es eben nicht aufweisen. Also zum Beispiel Menschen, die jetzt erkranken oder nicht erkranken, Menschen, bei denen die Therapie anschlägt oder nicht anschlägt. Also es geht immer um so eine Ja-Nein-Entscheidung, 0-1-Entscheidung. Und wenn du so einen Score hast, der die Leute klassifiziert, entweder in krank, nicht krank oder Therapie schlägt an oder schlägt nicht an und so weiter, dann hast du ja vier mögliche Ergebnisse. Du hast die als krank klassifiziert und sie sind's, dann machst du richtig positiv. Du hast sie als krank klassifiziert, sie sind es nicht, dann bist du falsch positiv. Du hast sie als gesund klassifiziert und sie sind gesund, ist richtig negativ. Gesund klassifiziert und sie sind aber krank, falsch negativ. Und die ROC-Kurve zeigt dir jetzt auf, wie deine falsch positiven sich zu den richtig positiven verhalten. Das heißt, du siehst in dieser Kurve die Sensitivität, die richtig Positivrate und die falsch Positivrate auf den beiden Achsen. Die Y-Achse ist die Sensitivität. Das heißt, ganz oben heißt, du hast alle Positiven, alle, die wirklich krank sind, richtig als krank klassifiziert. Und die Y-Achse zeigt dir die falsch Positiven. Das heißt, wenn du da ganz rechts bist, dann hast du die Negativen alle als positiv klassifiziert. Und das kannst du jetzt durch eine Kurve abbilden. Und wenn diese Kurve die Diagonale ist, dann bist du immer 50-50. Das heißt, entweder bist du in der Mitte, dann hast du halt, bist du genau total unsicher. Das heißt, mit 50% Wahrscheinlichkeit klassifizierst du jemanden als richtig positiv, mit 50% Wahrscheinlichkeit als falsch positiv. Und du musst halt immer so diesen Trade-off machen. Ja, hast du mehr falsch positive oder hast du mehr falsch negative? Und das ist das, was du versuchen kannst, mit dieser ROC-Kurve zu visualisieren.
Das heißt, wenn die sozusagen außen an der linken und oberen Linie lang geht, dann ist das super. Kann es das geben, dass ein Test bei beidem 100% ist? Dann müsste es ja eigentlich eine Linie nach oben sein, oder?
Da müsste die an der Y-Achse entlang, bei der Nulllinie, von der X-Achse müsste die ganz nach oben gehen und dann gerade rüber.
Habe ich noch nie gesehen. Aber wenn also je näher die sozusagen an der linken Kurve lang geht, desto besser ist es. Und wenn die eine Linie macht, dann ist es Münze wert.
Wenn die Diagonale macht, einmal quer durchschneidet, dann ist es eigentlich, dann kannst du den Score total vergessen. Also dann bringt dir der nichts. Also diese ROC-Kurve hilft dir halt auch zu sagen, wo ist so ein Punkt, wie ich praktisch meinen Score einstellen muss, um die optimale Trennung zu finden, also das beste Verhältnis zwischen richtig Positiven und falsch Positiven. Ja, also so, weil du könntest ja zum Beispiel sagen, du hast einen Score und dieser Score zeigt dir beispielsweise an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit oder wie hoch das Risiko für eine bestimmte Infektion ist. Ja, und du sagst nur, wenn bei diesem Score alle Risikoparameter, also quasi alle Alarmzeichen auf dunkelrot sind, dann sage ich, die Person hat die Infektion. Dann kriegst du mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit niemanden rein, der nicht infiziert ist. Ja, also keine Ahnung, die Person hat irgendwie fast 40 Grad Fieber und ist irgendwie schon so weggetreten. Und das kannst du jetzt wahrscheinlich alles besser beschreiben als ich, was so Zeichen wären dafür, ja? dass die Person dann, also wenn du sagst, okay, das ist alles vorhanden, dann sage ich, die Person hat eine Infektion, eine bestimmte. Dass die Person dann tatsächlich in Wirklichkeit gesund ist, ist relativ unwahrscheinlich, ja. Das heißt, du hast praktisch keine falsch Positiven. Aber du hast wahrscheinlich sehr viele Menschen, die eigentlich eine Infektion haben, nicht gefunden, wenn du nur sagst, okay, es müssen wirklich alle am Zeichen auf Rot stehen. Jetzt kannst du es umgekehrt machen und kannst sagen, so, wenn schon irgendwie ein einziges Zeichen auf hellgelb ist und alle anderen noch auf grün, dann klassifiziere ich die Person schon als infiziert. Also beispielsweise irgendwie der Puls ist ein bisschen erhöht. Ja, dann sage ich, oh, die Person hat eine Infektion. Dann erwischst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit alle, die wirklich eine Infektion haben. Aber auch ganz, ganz, ganz viele, die eigentlich gesund sind. Dann bist du auf der anderen Seite, im anderen Extremum. Dann hast du praktisch keine Falsch-Negativen, aber sehr, sehr, sehr viele Falsch-Positive. Und die ROC-Kurve sagt dir jetzt, wenn du an jedem beliebigen Wert von diesem Score, also von einem Wert ist hellgelb bis alle Werte sind dunkelrot, irgendwo dir einen Punkt wählst auf der Kurve, wie ist dann dein Verhältnis von richtig Positiven zu Falsch-Positiven? Und da suchst du dir den Punkt, der dann optimales Verhältnis liefert. Und das ist dann der Trennwert, den du für den Score verwendest.
Das klingt extrem schlau. Also das heißt, ich müsste eigentlich, und das ist nicht in allen Publikationen zu Scores so, für jeden Score, der neu eingeführt werden soll, müsste ich eine solche Kurve haben. Und wenn die Kurve sozusagen nah an der Geraden zwischendurch ist, dann ist der Score eigentlich nutzlos. Und je weiter der nach oben geht, desto nützlicher ist es. Und das ist ja etwas, was uns schon auch in diesem Podcast umgetrieben hat oder sicher auch noch weiter umtreiben wird. Das sind ja Sensitivität und Spezifität, weil ich meine, wenn ich den Score so mache, wie du es jetzt sagst, und das ist ja eine der großen Herausforderungen von diesen Scores, die wir ja wahnsinnig gerne nutzen würden, um die Patienten schon bei Aufnahme zu klassifizieren, dass man den sensitiv genug und spezifisch genug macht. Und ich habe bisher noch wenig gefunden, die da wirklich super diskriminieren, weil dann, also wenn ich den sensitiv genug mache, dann verliere ich eben auf der anderen Seite oft. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich das verstanden. Ich glaube, jetzt kann ich da mehr damit umgehen. Also ich hatte immer gewusst, wie die Kurve aussehen muss, damit ich den Score gut finde. Aber ich glaube, verstanden habe ich es erst jetzt. Das ist doch mal ein guter Morgen, oder?
Das ist super. Ja, und dann kommt halt noch hinzu, also man kann aus dem Score auch noch verschiedene andere Kennzahlen ableiten, dass man halt sagt, so generell, wie gut ist eigentlich der Score als Ganzes? Also nicht nur, was ist der optimale Trennwert von dem Score, sondern wie gut ist der Score als Ganzes? Da gibt es verschiedene Kennwerte, die man ausrechnen kann. Den F1-Wert, das ist zum Beispiel einer, der da oft genommen wird, der berechnet ein Verhältnis eben aus diesen Kennzahlen Sensitivität und Spezifität. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, was man so machen kann. Was allerdings oft vergessen wird, ist, dass so eine ROC-Kurve ja eine Schätzung ist aus meinen Daten. Das heißt, diese Kurve ist der Erwartungswert der ROC-Kurve sozusagen. Ja, aber es gibt auch eine Varianz, es gibt eine Streuung. Und eigentlich müsste man ROC-Kurven auch mit einem Konfidenzintervall betrachten. Weil wenn du eine ROC-Kurve berechnest und auf der Basis von, keine Ahnung, 10, 20 Patienten oder so, dann ist sie halt längst nicht so belastbar, wie wenn du dahinter 200 oder 1000 Patienten hast. Das wird aber oft auch gar nicht dazu gesagt oder dazu gezeigt. Also man könnte natürlich diskutieren, müsste man nicht eigentlich auch was über die, ja, die Konfidenz dieser ROC-Kurve wissen. Aber das geht vielleicht schon, also für Vorträge und Konferenzen schon ein bisschen zu weit.
Finde ich nicht. Also gerade das, was du jetzt nochmal gesagt hast, gucke ich jetzt bei den nächsten Präsentationen von ROC-Kurven nochmal ganz anders drauf. Weil ich kann ja einen Score mal wirklich mit, also bei uns in der Medizin 10 ist ja selten, also N gleich 10 ist wirklich, da rümpfe ich schon so ein bisschen die Nase, aber auch 100 sind ja für einen Score, den ich dann auf ganz viele Leute ausbreiten möchte, nicht viel. Also ich würde ja schon erwarten, dass es mal Minimum 1000 Patienten sind, um eine gute Diskriminierung zu haben. Und ich werde jetzt bei den nächsten Publikationen deutlicher darauf achten, ob es ein Konfidenzintervall dafür gibt. Das ist ja spannend. Gleich, wenn wir aufgelegt haben, gucke ich mir mal ein paar ROC-Kurven an und gucke mal, ob das da abgebildet ist oder nicht. Keine Folge verpassen.
Und dann lass uns doch mal generell auch über solche Scores sprechen, weil ich finde, das ist ein total spannendes Thema.
Ihr eure Podcasts am liebsten hört.
3 Jahren, oh Gott, das ist auch schon wieder so lange her, nee, es ist länger her, als ich das Data Literacy Framework entwickelt habe für den Stifterverband, da gibt's hinten drin so Fallstudien. Und eine dieser Fallstudien beschäftigt sich auch mit einem medizinischen Score, der heißt Behavior Score. Und da geht's um Gehirnblutungen und um die Frage, ob man diesen Score einfach von der Patientenpopulation, die in der Publikation verwendet worden ist, um den Score zu entwickeln, auf eine andere Population übertragen kann oder ob das nicht geht und wie man sowas eigentlich prüfen kann. Und das fand ich damals auch extrem spannend, sich das mal anzugucken.
Absolut. Also gerade diese Übertragbarkeit, das ist bei uns in der Medizin eine ganz wichtige Sache. Und deswegen bin ich manchmal RCTs gegen, also Randomized Controlled Trials gegenüber, ein bisschen vorsichtig. Die werden ja bei uns immer so als absoluter Goldstandard gesehen. Aber ich finde, ganz wichtig ist, dass man eben sich anguckt, welche Gruppe ist eingeschlossen worden und kann ich das wirklich auf meine Patienten übertragen. Oh, aber da könnten wir ewig reden, dann wird die heutige Folge zu lang. Das nehmen wir mit für die nächsten Folgen.
Genau.
Das war Datendurchblick von Thieme mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.